Guten Morgen, ich grüße euch auch ganz herzlich. Ich freue mich, dass ihr hier seid und ich freue mich, dass ihr zu Hause zuschaut und an der Kamera seid. Und ja, Jesus, ich lade dich jetzt ein, dass du zu uns sprichst und dass es deine Worte sind. Leg du deine Worte in meinen Mund. Amen. Bevor ich anfange zu predigen, noch was ganz anderes. Wir haben ja eben diese Ansage gehört, dass wir noch jemanden zum Abtrocknen brauchen. Das ist nicht viel Arbeit. Als Lehrerin weiß ich, es fühlt sich keiner angesprochen. Ich helfe. Wer hilft noch mit? Ah, okay, da haben wir genug. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich sage das jetzt gar nicht so. Es hat was sogar mit der Predigt zu tun. Wenn ihr gut zuhört, dann werdet ihr wissen, was ich meine. Ich fange mit Mose an. Ich glaube, die meisten von euch wissen, wer Mose war. Das war dieses Findelkind in Ägypten, das diesen Kindermord überlebt hat und als Adoptivsohn, als Prinz auf dem Königshof des Pharaos aufgewachsen ist. Mose kam mit dieser doppelten Identität als Ägypter und als Hebräer, so heißen sie dort in dieser Geschichte, nicht klar. Er ermordete einen Ägypter und musste fliehen, floh in die Wüste nach Midian, war dort Hirte, er heiratete eine Tochter eines Priesters und war sozusagen 40 Jahre im Exil und man hörte nichts von ihm. Und dann begegnet Mose Gott. Er hütet die Schafe in der Wüste oder Steppe oder was auch immer, kann ja nicht so ganz trocken gewesen sein, wenn man mit den Schafen dort ist, und sieht einen Dornenbusch brennen. Und ihm fällt auf, der verbrennt nicht. Das ist komisch. Mose wird neugierig, geht zu diesem Phänomen hin und will gucken, was da passiert. Und als er relativ dicht dran ist, hört er plötzlich eine Stimme. Gott spricht zu ihm aus dem Feuer, aus dem Dornenbusch. Mose, Mose! Und Mose antwortet, hier bin ich. Und dann sagt Gott zu ihm, komm nicht näher, zieh deine Schuhe aus, denn der Ort, auf dem du stehst, ist heiliges Land. Komm nicht näher zu mir in meine Gegenwart und zieh deine Schuhe aus, denn du stehst auf heiligem Boden. Das war der Anfang der Freundschaft zwischen Mose und Gott. Mose wurde im Laufe seines Lebens sehr vertraut mit Gott. Und Mose war derjenige, den Gott auserwählt hat, um sein Volk, das Volk der Juden, der Hebräer, aus der Sklaverei in Ägypten zu befreien. Mose führte das Volk durch die Wüste und er war Mittler zwischen Gott und dem Volk als Fürbitter und als Prophet. Mose durfte sogar Gott einmal sehen, aber nur von hinten, so von weitem. Und in der Stiftshütte, das ein Zelt ist, das als Tempel diente, kam Mose Gott so nah, dass der Glanz von Gottes Herrlichkeit auf Moses Gesicht abfärbte. Er strahlte auch so eine Weile. Ich stelle mir das irgendwie so ein bisschen wie so Radioaktivität vor oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall leuchtete das Gesicht von Mose. Und in bestimmten Situationen, also nur dann, wenn Gott das Mose sagte, konnte Mose auch Wunder tun. Aber es blieb immer dieser Abstand zwischen Gott und ihm. Komm nicht näher, zieh deine Schuhe aus. Und jetzt machen wir einen Sprung. 1500 Jahre später ungefähr. Jesus, kurz vor seinem Tod. Er feiert noch ein einziges Mal das Passafest mit seinen Jüngern. Und wir lesen in Johannes diese Geschichte. Jesus aß an diesem Abend mit seinen Jüngern. Der Teufel hatte Judas, dem Sohn von Simon Iskariot, schon den Gedanken eingegeben, Jesus zu verraten. Jesus wusste, dass der Vater alles in seine Hand gelegt hatte. Er wusste, dass er von Gott gekommen war und wieder zu Gott zurückkehren sollte. Er stand vom Tisch auf, legte den Mantel ab, band sich ein Tuch um. Dann goss er Wasser in eine Schüssel und begann, den Jüngern die Füße zu waschen. Danach trocknete er sie mit dem Tuch ab, das er umgebunden hatte. Als er zu Simon Petrus kam, sagte der zu ihm: Herr, du willst mir die Füße waschen? Jesus antwortete: Was ich tue, das verstehst du jetzt noch nicht, aber du wirst es später verstehen. Petrus erwiderte: Nie und nimmer sollst du mir die Füße waschen. Jesus antwortete: Wenn ich dich nicht wasche, gibt es für dich keine Gemeinschaft mit mir. Da sagte Simon Petrus: Herr, dann wasche mir nicht nur die Füße, dann auch Hände und Kopf. Und Jesus antwortete: Wer gebadet hat, ist rein. Er braucht sich später nur noch die Füße waschen. Ihr seid rein, aber nicht alle. Er wusste nämlich, wer ihn verraten würde. Deshalb sagte er: Ihr seid nicht alle rein. Nachdem Jesus seinen Jüngern die Füße gewaschen hatte, zog er seinen Mantel an und nahm wieder Platz. Und dann sagte er zu ihnen: Versteht ihr, was ich für euch getan habe? Ihr nennt mich Lehrer und Herr, und ihr habt recht, das bin ich. Ich habe euch die Füße gewaschen, ich, der Herr und Lehrer. Also sollt ihr einander die Füße waschen. Denn ich habe euch ein Beispiel gegeben. Ihr sollt das tun, was ich für euch getan habe. Amen, Amen, das sage ich euch. Kein Diener ist bedeutender als sein Herr und kein Abgesandter bedeutender als der, der ihn beauftragt hat. Ihr wisst, was ich für euch getan habe. Glückselig seid ihr, wenn ihr auch so handelt. Soweit die Geschichte. Wenn ein Jude das Haus eines anderen betrat, zog er die Schuhe aus und er wusch sich die Füße in einer bereitgestellten Schüssel. Und jeder wäscht seine eigenen Füße. Und in reichen Häusern kann es auch sein, dass ein ausländischer Sklave die Füße der Gäste und des Herrn wäscht. Aber niemals wäscht ein Jude einem anderen Jude die Füße zu der Zeit. Das war sogar per Gesetz geregelt. Jesus bricht diese Regel und macht sich zum niedrigsten aller Diener. Er, der König der Juden ist, wäscht seinen Jüngern die Füße. Und ja, das ist dieses Beispiel und das Gebot. So sollen auch wir einander begegnen und dienen. Und das ist tatsächlich die Hauptaussage dieser Geschichte. Wir sollen einander dienen. Jeder von uns ist des anderen Diener. Wir sollen uns nicht die Köpfe waschen, sondern die Füße. Niemand ist des anderen Herr oder Herrin. Wir sollen den anderen höher achten als uns selbst. Und es wäre natürlich nicht verkehrt, darüber zu sprechen, denn wir brauchen immer mal wieder diese Erinnerung. Aber ich will heute trotzdem einen anderen Aspekt in dieser Geschichte hervorheben, der nicht so ganz offensichtlich ist, aber genauso wichtig. Das, was dahinter steckt. Und diese versteckte Botschaft, die hat einen Bezug zu Mose, beziehungsweise dem Tempeldienst der Priester. Ich habe euch eben erzählt, Mose kam in die Nähe von Gott und er betrat heiligen Boden. Die Umgebung von Gott ist heilig. Gott ist heilig. Und er musste seine Schuhe ausziehen und er durfte Gott nicht näher kommen. Und für die Priester, die den Dienst im Zelt Gottes, dem Tempel, taten, gab es folgendes Gebot. Da lesen wir in 2. Mose 30: Fertige ein bronzenes Becken mit dem bronzenen Untergestell an, stelle es zwischen dem Zelt Gottes und dem Altar auf und füllt Wasser hinein, damit Aaron und seine Söhne, das sind die Priester, das ist das Priestergeschlecht, damit Aaron und seine Söhne ihre Hände und Füße waschen können, bevor sie das Zelt Gottes betreten, sollen sie jedes Mal mit Wasser waschen, damit sie nicht sterben. Genauso, wenn sie sich dem Altar nähern, um für den Herrn ein Opfer zu verbrennen. Bevor sie das Zelt Gottes betreten, sollen sie jedes Mal sich mit Wasser waschen, damit sie nicht sterben. Eigentlich ist es klar, dass, und das wussten die auch, es ist ja nicht das Wasser, das sie reinmacht, es ist diese Handlung, es ist eine Haltung, die damit ausgedrückt wird. Und es musste auf was anderes hinweisen. Jesus war bis zu diesem Zeitpunkt 3 Jahre mit den Jüngern unterwegs als Rabbi, als Meister, als Lehrer, als Herr. Und so wird er ja auch von Petrus angesprochen. Und so kannten ihn ja auch die Jünger. Das war das, was sie in Jesus gesehen haben. Ein Rabbi, einen ganz besonderen. Mehr, der Messias. Aber sie hatten keine Ahnung davon, was das Wort Messias wirklich heißt. Denn hier an diesem Ort beginnt Jesus sich auch als Sohn Gottes zu zeigen. Das war er natürlich auch vorher. Und wie gesagt, die Jünger ahnten, da ist was anderes. Er muss anders sein. Aber sie begriffen nicht, wer und was es wirklich bedeutet. Dass Jesus schon von Gott ist, bevor er Mensch wurde. Dass er dann schon bei Gott war. Die Beziehung Jesus zu seinen Jüngern war die Beziehung Lehrer-Schüler, Mensch-Mensch bis dahin. Aber jetzt hier wird der Sohn von Josef und Maria Sohn Gottes in dem, was er tut. In unserem Text lesen wir, Jesus wusste, dass der Vater alles in seine Hand gelegt hatte. Er wusste, dass er von Gott gekommen war und wieder zu Gott zurückkehren konnte. Jesus war sich vollkommen seiner Identität in Gott, seinem Vater, bewusst. Und deshalb ist diese Fußwaschung mehr als nur ein Beispiel, das ein Lehrer seinem Schüler gibt. Es ist ein Zeichen, eine Erklärung für das, was er zu tun im Begriff ist in den nächsten Tagen, nämlich sein Leben niederlegen, damit wir Menschen in Gottes Gegenwart sein können. Es ist eine erläuternde Zeichenhandlung für das, was die Jünger in den nächsten Tagen erleben. Eine Vorbereitung, eine Deutung dessen, was Jesus zu tun beabsichtigte. Und auch eine Erklärung dessen, was Gott als Gesetz und als Gebot Mose gegeben hatte. Wir lesen, er stand vom Tisch auf und legte den Mantel ab und band sich ein Tuch. Und später schreibt Johannes in seinem ersten Johannesbrief 3, Vers 16, daran haben wir die Liebe erkannt, dass er, also Jesus, sein Leben für uns gelassen hat und wir sollen auch das Leben für die Brüder lassen. Was man im Deutschen nicht sieht, das sind die gleichen Worte. Sein Mantel ablegen, sein Leben lassen, wörtlich heißt das sein Leben ablegen, sein Leben hinlegen. Das sind die gleichen Wörter. Jesus wird sein Leben hinlegen, so wie er sein Obergewand ablegen wird. Jesus wäscht die Füße und sagt zu den Jüngern, jetzt seid ihr rein. So könnt ihr Gemeinschaft mit mir haben. Und in ein paar Tagen wird er sein Leben ablegen. Und im Moment seines Todes am Kreuz reißt der Vorhang, der im Tempel den Bereich des Allerheiligsten trennt, entzwei. Und unser Weg zu Gott ist frei. Jesus nimmt das Trennende zwischen Gott und den Menschen weg. Der Glaube an Jesus macht uns rein. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und das ist die Bedeutung dieser Geschichte. Jesus reinigt die Jünger. Er redet hier als Gott und handelt als Knecht. Und indem er als Knecht handelt, begegnen die Jünger Gott. Und er macht deutlich, Gott liebt euch so sehr, dass er sich erniedrigt. Hier an diesem Tisch des letzten Abendmahls ist Gott selber der Gastgeber. Und er ist sich als Gastgeber nicht zu fein, seinen Gästen Diener zu sein und eigenhändig die Füße zu waschen, weil sonst niemand diese Reinigung vornehmen kann. Jesus sagt, wenn ich dich nicht wasche, hast du keine Gemeinschaft mit mir. Da war immer diese Distanz zwischen Mose und Gott. Gott sagte zu Mose, komm nicht näher. Gott war heilig, Gott ist heilig. Wir können uns Gott nicht nähern, wir können diese Distanz nicht von uns aus überwinden. Keiner kann das und keine religiöse Handlung oder Übung können das. Also nähert Gott sich uns in Jesus. Er wird wie wir. Nach diesem Essen redet Jesus noch lange mit den Jüngern. Und er beendet diese sogenannten Abschiedsreden mit einem Gebet für die Jünger und für die Kirche, für die Gemeinde, die entstehen wird. Er betet für Einheit. Einheit untereinander und Einheit mit Gott. Und in diesem Gebet sagt er solche krasse Sachen wie, er betet ja zu Gott, dem Vater, und sagt zu Gott, wie du in mir und ich in dir bin, sollen auch sie in uns fest miteinander verbunden sein. Also, Gott in Jesus, Jesus in Gott und wir in Gott und Jesus. Diese Einheit sollen wir untereinander leben als Gemeinde Gottes. Wir sollen Einheit sein, aber wir leben auch diese Einheit in Gott. Ein paar Verse später sagt Jesus das dann genau umgekehrt. Er sagt, ich in ihnen, den Jüngern, und du in mir, damit sie alle zur Einheit vollendet werden. Also Jesus ist in uns, in mir, in dir. Gott ist in Jesus in uns. Und das bildet diese Einheit. Versteht ihr, mit Jesus Tod und Auferstehung ändert sich was ganz Grundsätzliches in der Beziehung von Gott. Die Bibel spricht von einer Neuschöpfung des Lebens, eine Neuordnung von Himmel und Erde. Es gibt ein neues Gesetz in diesem Kosmos. Und das ist das Reich Gottes, das anbricht, das da ist, das mitten unter uns ist. Noch nicht vollendet, aber schon da. Und indem Jesus seine Gottheit ablegte und uns diente und starb und Gott ihn durch den Heiligen Geist wieder auferweckte, beginnt dieses Neue. Die neue Qualität des Lebens, nämlich ewiges Leben für uns und eine neue Qualität unserer Beziehung zu Gott. Christus in uns und wir in Christus. Paulus drückt das in 1. Korinther 5, Vers 17 so aus. Vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Etwas ganz Neues hat begonnen. Das alles ist das Werk Gottes. Er hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und hat uns den Dienst der Versöhnung übertragen. Wir sind eine neue Schöpfung und uns ist der Dienst der Versöhnung übertragen. Um nochmal zu dieser Geschichte zurückzukommen, Jesus hat sich erniedrigt und unsere Füße gewaschen, damit wir zum Heiligtum Gottes kommen können, damit wir im Heiligtum beten können, damit wir in Gegenwart Gottes sein können. Heiligtum Gottes, Gottes Gegenwart war zu dieser Zeit im Tempel. Bei Mose war es ein Zelt, bei Jesus war es ein Haus. Diesen Tempel gibt es nicht mehr. Wir pilgern nicht mehr zu einem Ort, um Gott zu begegnen oder Heilung oder Gebetserhörung zu erfahren. Stattdessen ist Gott zu uns gekommen. Jesus lebt in uns durch seinen Geist, in dir. Insofern ist dein Körper Tempel. Du bist zwar nicht göttlich, aber durch dich kann Gott anderen Menschen begegnen. Und so wird auch die Gemeinde, die Kirche, wir hier zum Tempel, wenn wir so wie Jesus betet, diese Einheit leben. Wir hier, Christuskirche, Baptisten Perla, sind die Wohnung Gottes unter den Menschen. Und wenn die Menschen da draußen in Perlach nach Gott suchen, sollten sie ihn hier drin bei uns finden und ihm begegnen. Denn wir sind zum Dienst der Versöhnung berufen. Und im Bild von diesem Ereignis der Fußwaschung zu sprechen, wir sind berufen, den Gästen, die zum Tisch Gottes kommen wollen, die Füße zu waschen. Denn Jesus sagt, ihr wisst, was ich für euch getan habe, glückselig seid ihr, wenn ihr auch so handelt. Den Menschen zu zeigen und vorzuleben, was Gottes Liebe eigentlich ist. Allen Menschen mit Freundlichkeit zu begegnen, Barmherzigkeit, Hilfsbereitschaft, Freundlichkeit, Großzügigkeit, Gastfreundschaft, Gerechtigkeit leben. Nicht nur den Menschen gegenüber, sondern die Menschen, die kommen sollen, uns so erleben. Das ist die DNA des Reiches Gottes. Daran wird die Welt Jesus erkennen und ihn kennenlernen. Wir sind berufen zu Dienst der Versöhnung. Später sagt Paulus im 2. Korintherbrief, deshalb treten wir im Auftrag von Christus als seine Gesandten auf. Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Wir bitten im Namen von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Wir selbst können diesen Dienst der Versöhnung nur leben, wenn wir mit ihm versöhnt sind. Lass dich versöhnen mit Gott. Bist du mit Gott versöhnt? Hast du diese Liebe von Gott schon erlebt? Du bist bei Gott immer willkommen. Da ist immer ein Platz frei an seinem Tisch für dich. Diese Liebe Gottes, die ist keine Metapher. Das ist auch keine Einbildung. Diese Veränderung, dieses neue Leben, das in uns passiert, ist real. Du kannst dir Frieden und Freude nicht einreden, nicht mit den besten Methoden des positiven Denkens. Da ist eine andere Kraft, die uns zur Verfügung steht. Und entweder du hast sie und spürst sie oder du hast sie nicht. Und gestern bei meiner Taufe, natürlich war das da. Natürlich verändert das was in einem. Aber ich will euch noch eine andere Geschichte erzählen, wo ich es wirklich ganz auf eine ganz andere Art erlebt habe. Ihr kennt mich alle so, wie ich hier stehe und ja, fröhlich, glücklich, happy. Das war aber nicht immer. Es gab eine Zeit in meinem Leben, da habe ich meine Beziehung zu Gott verloren. Ich bin eigentlich als Kind schon zum Glauben gekommen und habe mich bekehrt und habe immer ganz intensiv mit Jesus gelebt. Und dann hatte ich ja, habe ich euch auch schon erzählt, diese Berufung als Missionarin. Aber als ich das nicht leben konnte und als ich gemerkt habe, das geht jetzt nicht, das wird nicht wahr in meinem Leben, habe ich geglaubt, ich habe jetzt den Sinn meines Lebens verpasst. Also Gott hatte eine Berufung, einen Auftrag, ich mache das nicht, also lebe ich umsonst. Und das war natürlich eine Lüge, aber ich bin in diesem Gedanken gefangen gewesen. Und das hat mich von Gott weggebracht. Ich konnte nicht mehr glauben, dass Gott mich liebt. Und habe so diese Beziehung irgendwie verloren. Und das hat mich in eine Depression getrieben, bis hin zu Selbstmordgedanken. Und ich weiß, dass ich eines Tages so im Gottesdienst mal saß. Ich bin, das hat übrigens keiner gemerkt. bin in den Gottesdienst gegangen, ich habe mich den Leuten ganz normal gegeben, hat keiner gemerkt, wie es mir wirklich geht und wie es wirklich in mir aussieht. 20 Jahre ist das jetzt her, über 20 Jahre. Nach außen habe ich funktioniert, als gute Christin. Aber innerlich war ich eigentlich tot. Und ich weiß, dass ich im Gottesdienst einmal saß und mir diese Geschichte von diesem verlorenen Sohn einfiel, der ja da in diesem Schweinestall sitzt und entscheidet, sich wieder nach Hause zu gehen. Und ich sah mich in diesem Schweinestall. Und ich dachte so, Jesus, ich würde so gerne nach Hause gehen, aber ich kann nicht. Mein Schweinestall ist ein Gefängnis. Ich komme hier nicht raus. Bitte komm du und hol mich hier raus. Komm du und bring mich nach Hause. Ich kann es nicht selber. Ich weiß nicht, wie ich es machen soll. Und in diesem Augenblick hat sich was verändert. In diesem Augenblick wusste ich, Gott ist da und Jesus macht sich auf den Weg. Und ich bin nach Hause und ich weiß, dass ich meine Bibel aufgeschlagen habe. Und zum ersten Mal seit Jahren lese ich und Gott spricht zu mir. Und ich fange an zu heulen und ich weiß, Gott ist da und es wird Heilung geben und es wird ein neues Leben geben. Und Gott wird irgendwas schaffen und jetzt stehe ich hier vor euch. Halleluja. Als eure Pastorin. Ist Gott nicht großartig? Das kann man sich doch nicht einbilden. Gott ist real, Gott ist da. Und er kann jedes Leben verändern. Ja, und es hat Zeit gedauert und es waren Schritte und vor und zurück. Und trotzdem, Gott ist da. Und deshalb möchte ich euch einfach einladen. Macht es immer wieder neu, diese Beziehung zu Gott. Gebt euer Leben immer wieder neu Gott hin. Es lohnt sich so. Diese Kraft ist real. Diese gleiche Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, lebt in uns. Und so möchte ich jetzt einfach Raum für Gebet geben. Du kannst entweder still für dich geben, vielleicht ist es jetzt dran zu sagen, ja Herr, ich spüre das auch, komm du und hol mich da raus aus dem Gefängnis. Das kannst du still für dich machen. Du darfst aber auch ruhig laut beten, einfach Gott dafür danken, wer er ist. Und wir wollen uns einfach jetzt einen Moment Zeit des Gebetes nehmen. Ich mache dann den Abschluss.